Sag mal, Michael, hast du das eigentlich mittlerweile verarbeitet, was da mit dem BVB in Sevilla passiert ist?
Nein, ich arbeite noch dran.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?
Dann verarbeiten wir das natürlich zusammen. Und damit herzlich willkommen zu unserem Vorstopper in dieser Woche. Der Lange, der Michael, der Schulz.
Und der Mattes.
Richtig.
Chef, der Chefe, heute wieder mal bestfrisiert.
Hast du eigentlich meine Güte? Also ich hab den 11mm Aufsatz noch nicht gefunden.
Ich muss immer wieder, immer wenn wir sitzen, wenn das losgeht und ich gucke so rüber.
Ja, so diese Clown-Frisur, ne? Hier in der Mitte nix und ja.
Während ich ja mit Pferdeschwanz nur noch rumlaufe.
Ja, wer war denn die Tage wieder so schön frisiert, obwohl es...
Wolf, hast du den gesehen?
Nee.
Von Köln?
Nein.
Ich weiß nicht, wie er es gemacht
Marius
hat.
Marius Wolf?
Ja, eine feinst geflochtene, also ich will mal sagen, Teenie-Frisur. Allerdings meine ich jetzt keine männlichen Teenies, sondern eher so ein Damen-Teenie. Ja. Also feinst geflochten und teilweise blond gefärbt dazwischen.
Ah, hübsch. Hut ab. Ja, hübsch, ab. Ja. Hübsch.
Und hat sich gleich verletzt. Ne?
Ja, wer es tragen kann, es lag an den Haaren. Aber jetzt lass uns sprechen über den BVB. Meine Güte, normalerweise hätten wir jetzt aber mal so richtig, ja, also den Lack gegeben ohne Ende. Und was machen sie? Da fahren sie nach Sevilla und gewinnen da. Ja, gewinnen da mit 3-2. Ich meine, wir können jetzt darüber streiten, dass es natürlich auch hätte ein 3-1 sein müssen oder auch ein 3-0 hätte sein können.
Ja, das wäre schon, also das muss man allerdings jetzt leider, du sprichst das so beiläufig aus, verstehst du? Aber es ist scheiße. Ja, pass auf, du führst 3-1.
Ja.
Also, das wäre ja wirklich was gewesen. Da gehst du echt mit einer gewissen Grundsicherheit rein und dann passiert ausgerechnet Emre Can, wieder ein langer Ball rein und der normalerweise immer zu.
Fandst du, dass er alleine da drin hing? Was war denn mit dem ansonsten so starken Dahoud, der auch nicht irgendwie richtig orientiert ist?
Es geht erstmal damit los, das ist für mich das Unbegreiflichste, dass du in Höhe des 16ers, kriegt der Gegner, also deines zu verteidigenden 16ers, bekommt der Gegner einen Einwurf und der kann seinen Mitspieler völlig frei anwerfen. Mhm. Im Umkreis von 10 Metern ist kein Spieler, pass auf, das ist ein Unding ist das. Ich war ja früher, du weißt, ich habe früher Einwürfe geliebt und war ja Spezialist. Viele sagen, das Einzige, was ich wirklich konnte, war Einwürfe, dem ich gar nicht so widersprechen kann. Also das konnte ich wirklich gut. Ja, aber wenn ich einen Einwurf gemacht habe in der gegnerischen Hälfte, da hast du deine Mitspieler gesucht, die wurden alle gedeckt, weil da konntest du manchmal nur zurückwerfen, oder einen langen in 16er. Aber der steht da mutterseelenallein und flankt. Aber pass auf, trotzdem, natürlich. In der Konsequenz passieren immer meistens mehrere Fehler, aber trotzdem, wenn ich kurz vor Schluss 3-1 führe und ich muss nur noch 2,5 Meter weiter mitlaufen, eigentlich muss ich, erklär mir einen Grund, warum ich meinen Lauf da abbreche, ich verstehe es nicht, und das sind natürlich Dinge, weißt du, das bleibt dir dann, du hast ja gesehen, Mats Hummels, ich glaube, der war am Spiel, der war stocksauer auch deswegen, das bleibt dann hängen, du machst ein super Spiel, führst 3-1 und durch so eine Kacksituation, weißt du, boah, jetzt wird's wieder enge, und das ist das, was man eben in so einer Situation, wenn man aus so einem Tief kommt und hast dich so rausgearbeitet in so einem Spiel und dann endet das wieder mit so einem Mist. Ja, das ist hier für die Psyche halt Käse.
Naja, möglicherweise hat ja auch der Trainer die Konzentration seiner Mannschaft so ein bisschen gestört, indem er da kurz vor Ende diesem üblichen Impuls des jetzt wechsle ich nochmal nachgekommen ist. Also ich habe es nicht wirklich verstanden, warum er wirklich dann Felix Paslak für Guerrero bringt und warum er den komplett außer Form stehenden Julian Brandt noch für Marco Reus bringt. Ja klar, bei den anderen war die Abnutzung entsprechend groß, aber möglicherweise muss er da noch einfach so ein Ding mal durchspielen.
Ja, also bei Paslak muss ich sagen, bin ich 100% bei dir, weil da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, der hat die zwei Dinger davor verbockt. Also wenn da keine Verletzung oder zumindest mal ein Unwohlsein von Guerrero vorgelegen hat, verstehe ich es auch nicht. Bei Marco Reus muss er ein super Spiel gemacht, Der ist wirklich vorweg, da hast du richtig gesehen, der kämpft, auch wenn er vielleicht jetzt aufgrund seiner langen Verletzung da diese Schwankungen noch hat, aber du merkst, der Junge will, der kämpft, der hat da diesen super Zweikampf da im Mittelfeld gewonnen, wo das Tor aus resultierte, also echt vorbildlich, muss man sagen. Ja, und dann den Brand zu bringen, okay, das kann man alles nachvollziehen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass der Brand jetzt nicht kein Fußball spielen kann oder so. Vielleicht war Marco Reus auch ein bisschen kaputt, schon weiß ich alles nicht.
Es geht mir um die Konzentration. Hätte es 5-1 gestanden, hätte ich gesagt, jo, machen. Aber bei 3-1 mit der Gefahr, dass du dir in der Schlussphase eventuell doch nochmal wieder was fängst, hätte ich es gelassen.
Also was Guerreiro angeht, bin ich 100% bei dir.
Gut, also kommen wir doch mal dann dementsprechend zu der These, die der Kicker aufstellt. Nach dem Spiel des BVB beim FC Sevilla sagt der Kicker, das war ein Ausrufezeichen, aber noch lange keine Wende.
Ja. Hm? Ja, also pass auf, wir sind uns, glaube ich, alle einig. Also ich bin jetzt, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ich habe mich da jetzt mit wenig Freude vor den Fernseher gesetzt oder mit wenig Hoffnung, ganz ehrlich. Mhm. Ne, wir erinnern uns an das letzte Spiel gegen Hoffenheim. Na, das ist ja wieder, mein Gott. 2-2, oh ja, ja, gut. Und die letzten Spiele, wenn du die siehst, also das war jetzt nicht, wie sollte da jetzt in Sevilla, ja, ich meine gegen eine Truppe, die echt in Topform ist, die in Spanien oben mitspielt.
Ja, die seit 9 Spielen ungeschlagen, 7-0.
700 so und so viele Minuten kein Tor gekriegt hat.
Den Pokal Barcelona also geschlagen.
Da, ehrlich gesagt, war ich jetzt wenig erwartungsfroh. Ja, und dann kriegst du nach ein paar Minuten gleich so ein Eiertor wieder. Mhm. Da muss ich natürlich noch mal eben ganz kurz auf Herrn Sancho eingehen.
Mhm, weil der Kollege ungedeckt da einfach agieren durfte.
Ja, nein, aber wenn ich doch da schon stehe und dann macht er eine eingesprungene Angsthasen-Pirouette. Weißt du, der ist nicht mit 6 Meter Anlauf, volle Kanone da auf diesen Ball zu, um den jetzt damit 114 km/h abzufeuern, sondern der hat ihn am Fuß, der hat ausgeholt. Mhm. Schlimmsten Fall trifft mich der Ball. Im allerschlimmsten Fall, ja, zwischen den beiden großen Zehen, ja, dann tut's mal weh, ja, aber da macht er sich ins Hemd, der springt hoch und dreht sich weg. Ja, wenn ich sowas sehe, weißt du, und ich weiß, es ist ein Champions League. Achtelfinale, ja. Da muss ich sie mal hinhalten an meine Teilchen, verstehst du? Für einen Notfall. Ne? Mhm. Und versuchen, auf den Ball zu gehen, was ich auch in den letzten Wochen bei Akanji mehrfach angemahnt habe. Das ist wieder, ich glaube, auch in der Mannschaft, dann denkst du nur, meine Fresse, warum hält der seine Fußhändchen? Ne? Also jeweils fing das so scheiße an, ja, wo alle dachten, naja gut, es läuft weiter. Und dann haben die sich wirklich,
ja,
ne, dann habe ich da vorm Fernseher gesessen und gedacht, meine Fresse, guck, ja, da sind sie wieder.
Und so. Hast gedacht, guck mal, dieser wahnsinnige Dahoud, dieser Musterprofi, der uns in den letzten Jahren schon so verzückt hat, bei dem wir immer davon gesagt haben, das ist ein ganz, ganz großer, ja. Und dann macht er dieses Granatentor. Wer anderes als Moderhut sollte es machen?
Kommt der Zynismus jetzt übers Mikrofon durch? Ja, pass auf, wir haben den Moderhut auch nicht ganz so unrecht. Der öfter mal auch kritisiert. Also,
Trainingsweltmeister.
Ja. Aber was er da gemacht hat, war top. Aber,
super!
Ja, aber guck mal, weißt du, der kriegt immer auf die Fresse und ja, kommt da. Aber er hat den Mut abzuziehen. Und da erinnere Siehste? Ich mich jetzt an Hoffenheim,
ja,
wo unser Freund Sancho, ja, der auch gut gespielt hat eigentlich, ne, aber der will immer noch, die stehen 7 Meter vom Tor, der hat freie Bahn. Was macht er? Spielt nochmal quer, ja. Das könnte ja noch einer freistehen.
Oh ja, Stand, die
weiß, kannst du erinnern.
Ich weiß, ja, 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 ja.
Und da muss man sagen, weißt du, da muss man sagen, Moderhut, pass auf, Junge, du kriegst immer auf die Fresse und du hast echt Schwankungen. Aber wenn du kommst, er versucht es und hat den Mut abzuziehen. Ja, ich meine, gut, warum der Torwart da seine Hände nicht benutzt hat, weiß ich auch nicht. Ist ja egal, auf jeden Fall.
Es war aber doch nicht nur das Tor bei Moderhut.
Nein, der hat mich gut
total
gespielt.
Ja, ich habe mich total, ich habe mich überrascht. Also er hat mich auch überrascht. Ich fand es riesig. Und ich gönne es ihm ja auch. Ich stellte mir da nur die Frage, wie ist sowas möglich? Also wie kannst du gefühlt die letzten 3 Jahre komplett unterm Radar performen? Ja, also es wird ja immer wieder betont, wie wahnsinnig gut der im Training ist. Aber in den Spielen zeigt das ja nun nicht wirklich ansatzweise. Und auf einmal liefert der so ein Spiel ab. Also das scheint ja doch Potenzial da zu sein.
Ja, pass mal, also ich glaube, das ist ja genau das Problem des BVB, ja, das, pass auf, da gibt es, ich sag mal jetzt einfach keinen Spieler, der kein Potenzial hat. Mhm. Ja, das sind alles Jungs.
Bis auf Nico Schulz.
Das hast du jetzt gesagt. Also mein Namensvetter auf der linken Außenverteidigerposition wäre ich jetzt nicht im
Dreck. Das ist jetzt auch, nein, du musst ihn
an. Übrigens auch der Nico Schulz, der ist ja auch letzte Woche eingewechselt. Ich finde auch der, war das letzte, vorletzte Woche, hat auch ein paar gute Szenen gehabt. Pass auf, nur am Rande. Aber die Jungs, nochmal, das ist ja das Thema, der hat ja vorher auch wirklich gut gespielt, war Nationalmannschaftsverteidiger. Ne? Hat der, oder? Oder sagst du, er hat immer nur Mist gespielt? Das ist ja das, was ich sagen will. Alle Jungs, die hier spielen, haben alle Potenzial. Aber es abzurufen,
okay,
und in der Gemeinschaft als Mannschaft zu agieren, ja, das ist das Problem. Und deswegen kommt es eben offensichtlich immer zu diesen Riesenschwankungen. Ja, die letzten Wochen Katastrophe, jetzt so ein Spiel. Und jetzt haben die aber trotz fehlender Führungsspieler, Delaney bei Kindsgeburt da offensichtlich unterwegs, Witzel verletzt, ja, also waren ja von den sogenannten Führungsspielern gerade im Mittelfeld, in da im wichtigen Innenbereich, im Sechserbereich, haben alles gefehlt, was irgendwie Erfahrung hat und Führungsqualitäten hat angeblich, hat gefehlt. Und jetzt haben die Jungs das Ding gut gemacht, ne? Also es ist da, sie haben jetzt die Messlatte hochgelegt und daran müssen sie sich jetzt auch erstens messen lassen und auch selber dran orientieren und sehen, so ja, so geht es.
Ja, du hast ja Can gerade beim 2:3 mit in die Pflicht genommen. Trotzdem fand ich es im Großen und Ganzen gut, was er gemacht hat. Er war nämlich der Dirigent eigentlich vor der Abwehr mit der klaren Aufgabe, Jude Bellingham und Moder Hut auch mit zu strukturieren und zu führen und dementsprechend auch Druck von der Kette wegzuhalten.
Mathis, ich bin 100% bei dir. Ich sage ja nicht, dass der scheiße gespielt hat, aber da sind wir wieder bei diesen.
Genau.
Ja, pass auf, was nützt dir ein Innenverteidiger, der 93% Zweikampfquote hat, ja?
Aber den entscheidenden.
Aber zwei verliert er und beide führen zum Tor, ja? Und die anderen unwichtigen gewinnt er alle. Ne? Das meine ich.
Ja, ja.
Damit wird deine ganze Leistung, die du gebracht hast, wird ad absurdum gestellt. Da stehst du plötzlich als Loser da, ja. Und das ist ja nicht nur er selber, der weiß selber, dass er Mist gemacht hat. Also, wie gesagt, ich vermute mal, dass Hummels Reaktion sich auch sicherlich auf dieses Tor mitbezog, ja? Weil das war halt echt armselig. Ja, dann bringst du so ein wackeliges Gebilde, was gerade so dabei ist, wieder Stabilität zu kriegen, ja. Boom, bringst du das wieder ins Schlingern, ja. Und das ist eben das, was nicht passieren darf und schon gar nicht von so erfahrenen Spielern. Das ist einfach so. Dafür spielen wir jetzt hier nicht in der Bezirksoberliga, sondern wir sind ja im High-End-Profi-Fußball, ja, Champions League. Ja? Und da darf sowas nicht passieren.
Wer da unbedingt hingehört in die Champions League, das ist Mr. Champions League des BVB. Das ist der Norweger. Das ist Erling Haaland. Macht 2 Tore und wie er sie macht, dieses eine Tor, wie er da in diese 4 Defensiven reinläuft, ja, die schon Panik in den Augen haben, weil er kommt, ja, dann im letzten Moment nochmal ganz kurz Tack verteilt, den Doppelpass spielt und dann schon wieder einen Kilometer weitergelaufen ist und das Ding nur noch eiskalt da reindrücken muss.
Aber,
das ist schon.
Da muss man jetzt auch in diesem Zusammenhang trotzdem auch mal Sancho positiv erwähnen.
Ja.
Ne?
Guck mal.
Moment, Entschuldigung, ich sage immer nicht, dass sie alle schlecht gespielt haben. In der Szene war er schlecht, er hat viele super Szenen gehabt, auch letzte Woche hat er gut gespielt, ja. Ist auf dem aufsteigenden Ast, aber auch der macht sich eben mit so einem Ding, macht er sich wieder eben viel kaputt von dem, was er sich gerade aufgebaut hat, mühsam. Egal, auf jeden Fall ein Weltklasse-Doppelpass, ja. Leicht gechippt rein und der Haaland, der machte nicht eine Mühsekunde, machte er den Anstalten, das Ding reinhauen zu wollen. Ne? Also es gibt sicherlich Stürmer, wenn die so einen Torwart dir entgegenfliegen sehen, die da vielleicht mal zucken, aber der zuckt der Einzige, der da gezuckt hat, war der Torwart.
Der wusste ganz genau, was er da tat. Ja. Er wollte diese Situation aber auch komplett zu Ende spielen. Und hat dann nach dem Spiel über dieses Spiel was gesagt?
To be honest, a bit more like, I don't know if you can say motivation or passion or whatever, but we were more online today and yeah, it was good. It was not good to let in 2 goals, but it was very good to have 3 away goals. We will take that with us.
Ja, also die 3 Auswärtstore, die fand er unterm Strich super. Die 2 Gegentore weniger. Hat den BVB in der Spur gesehen in diesem Spiel und vor allen Dingen hat er die Leidenschaft und die Motivation angesprochen.
Absolut, das war ja auch nicht übersehbar. Und ich habe noch ein anderes Interview von ihm gestern irgendwo gesehen und auch gehört. Da sprach er auch von irgendwas im Kopf, das was bei allen jetzt passiert wäre oder so weiter. Ne? Was ja wiederum den Umkehrschluss zulässt, dass vorher bei allen im Kopf eben in den letzten Wochen nicht alles so gepasst hat.
Okay.
Ja, ist ja genau das, was du jetzt hier eben gezeigt hast mit dem Interview. Motivation, plötzlich war alles da. Ja, aber wenn du da nicht, wie lange reden wir davon?
Ne? Ja, ja.
Was brauche ich von der Motivation?
Keine
Champions League, nein, aber das ist keine Kunst. Ja, sonst spielt, da musst du auch gegen Spiel gegen Bayern, musst du dich nicht motivieren lassen. Also eigentlich übrigens auch nicht gegen Schalke, aber das nur am Rande. Ja, das sind Selbstgänger, da musst du dich eher selber bremsen, weil du übermotiviert bist normalerweise. Aber diese normalen Spiele, sag ich mal, Anführungsstrichen, ja, Köln, Augsburg, haben sie gewonnen, aber egal, hier Hoffenheim und sowas alles, ja, das zeichnet eben einen Top-Profi aus, der sich eben auf andere Art und Weise in diesen Spielen motiviert und das abruft, ja, was in diesen sowieso schon top motivierten Spielen wie jetzt gegen Sevilla in der Champions League eben nicht notwendig ist. Ja. Und das müssen die Jungs jetzt mal ganz schnell lernen.
Das Potenzial ist da, da sind wir uns einig und deswegen kann es sein, dass dieses Spiel einen Knoten hat platzen lassen. Deswegen kann es die Wende sein, gar keine Frage. Und deswegen setzen wir mal darauf, dass Borussia Dortmund gegen Schalke jetzt auf jeden Fall dann nachlegen kann und nicht wieder alles schleifen lässt.
Nachlegen muss, nicht nachlegen kann. Ich würde sagen, nachlegen muss, ne? Wenn man sich anguckt, wie sich die Tabellensituation nach dem letztwöchigen 2:2 gegen Hoffenheim entwickelt hat, ne? Dann siehst du jetzt, dass der BVB zwar auf dem Europa-League-Platz ist, was ja nicht wirklich ein Ziel sein kann, aber mittlerweile schon 6 Punkte entfernt ist von Wolfsburg und von Frankfurt. Ja? Und das heißt, das ist nicht mal mehr so an einem Spieltag zu machen, übrigens auch nicht einfach so an 2 Spieltagen, sondern mindestens mal, wenn es super läuft, an 3 Spieltagen. Und wenn du bedenkst, dass wir jetzt schon den 22. haben, ne? Und die 3 dazu sind, sind wir bei 25, da bleiben nicht mehr so ganz viele Variablen am Ende des Tages. Also es wird jetzt eng, sie müssen jetzt echt Gas geben und es ist wieder so ein Spieltag jetzt gegen Schalke, wo du dir nichts, aber auch gar nichts erlauben darfst. Ne? Aber das haben wir jetzt die letzten Wochen ja auch schon immer gesagt. Ne? Aber guck dir jetzt mal, ich habe mal kurz recherchiert, die letzten 5 Spieltage hat Schalke ja, wissen wir ja, nicht so viele Punkte geholt, nämlich nur 2. von 15 möglichen. Aber der BVB übrigens nur 4. Ja, das ist auch nicht viel mehr. Also das ist jetzt echt ein Punkt, wo du jetzt, wo es keine Ausreden mehr gibt, auch nicht, wir haben Mittwoch ein Spiel gehabt oder es lief nicht so oder wir mögen die blauen Trikots nicht. Ja, der BVB muss jetzt einfach auf diesem Niveau, die Messlatte ist hochgelegt, jetzt das Herz in die Hände nehmen und die Schalker weghauen. Jetzt, sonst wird es echt verdammt eng mit Champions League.
Also, du nimmst natürlich die Dortmunder gegen Schalke in die Pflicht. Alles andere wäre ja auch eine Katastrophe, weil Schalke 04 hat in dieser Saison es gerade mal geschafft, ein einziges Spiel zu gewinnen. Ja, ein einziges Spiel und das an meinem Geburtstag am 9.1. mit 4:0 gegen Hoffenheim. Und da darf bitte kein zweites dazukommen.
Gegen die wir gerade 2:2 gespielt haben, ich erinnere nochmal. Nein, pass auf. Pass auf, habe ich ihm nicht gesagt.
Doch, du hast
nein, ich habe nicht pass auf gesagt. Ich habe nicht pass auf gesagt, das ist mir entglitten. Ich habe es gemerkt, dass ich es gesagt habe, überleg mal. Also, nein, es ist natürlich klar, dass wir uns jetzt gegen Schalke nichts erlauben können, das brauchen wir dann nicht drüber reden. Ja? Auch wenn in den letzten Jahren, du erinnerst dich, teilweise da unfassbare Ergebnisse rausgekommen sind.
4:4 zum Beispiel.
4:4 und dann als es um die Meisterschaft ging, hier zu Hause 4:2 verloren. Ja. Also gut, guck mal lieber auf die letzten Spiele. Ja, da haben wir jetzt 3:0 und 4:0 gewonnen. Davor noch unentschieden. Also es spricht im Grunde alles dafür. Pass auf, ich hab's schon wieder gesagt. Bei Schalke wäre ich immer nervös. Schalke, was sollen die noch machen? Also sind wir uns, glaube ich, einig, so tragisch es ist und wir wollen es beide nicht. Ja, ich würde gerne Revierderbys nächstes Jahr von mir aus mit Bochum noch sehen. Also statt 2 dann 6, aber ich befürchte, es wird keins werden oder maximal dann 2 gegen Bochum. Ja, sie sind im Grunde weg. Diese Nummer mit Huntelaar ist ins Auge gegangen. Jetzt ist Uth auch noch verletzt. Also
Huntelaar fällt im Übrigen weiter aus.
Ja, eben.
Ja, also mindestens noch 2 Spieltage lang.
Wobei man überhaupt die Frage stellen darf, hätte er überhaupt... Das Ding ist einfach,
trotzdem bleibt ja die Gefahr, dass der BVB immer prädestiniert war und ist, totgesagte Gegner wieder auf die Füße zu stellen.
Und wenn das jetzt gegen Sevilla in die Hose gegangen wäre, dann glaube ich sogar, dann wären die mit dem Köttel in der Hose schon nach Schalke, ja, egal, also zu Schalke.
Wie schon zu.
Ja, gefahren, ja. Ja, in dem Wissen, ja, dass man so Spiele wie gegen Köln und was weiß ich, oder auch jetzt gegen Hoffenheim, wo man klarer Favorit war, in Sand gesetzt hat, ja, und die Schalke, mittlerweile hat man das Gefühl, die von unten freuen sich ja, wenn sie gegen BVB spielen, weil sie wissen, wir stellen uns mit 11 Mann schön um den 16er. Ja, der BVB hat am Ende des Tages dann 78% Ballbesitz. 63% gewonnene Zweikämpfe, 19:2 Torschüsse
und
verliert. Ne?
Genau.
So, und jetzt kommen wir mal zum echt, wie ich finde, spannenden Thema. Jetzt gucken wir uns mal Sevilla an. Mhm. da sind die Daten alle negativ im Vergleich zu Sevilla.
Ich habe mich auch gewundert. Also Sevilla, als ich drauf geguckt hatte, hatten die 60% Ballbesitz, der BVB 40.
Am Ende hatten sie 66% Ballbesitz. Mhm. Passquote 89 Sevilla, 80 Dortmund, wobei 80 auch gut ist, davon abgesehen.
Ja.
Und Zweikampf 56 für Sevilla, 44 gegen BVB. Also das heißt im Klartext, im Grunde sind es genau die Daten, die der BVB sonst hat, wenn sie die Spiele verlieren. Ja, und jetzt haben sie mal mit den Daten ein Spiel gewonnen. So, sie haben relativ tief gepresst.
Ja?
Sehr tief gepresst. Was bedeutet hat, das haben wir ja oft gesehen, dass sie unheimlich guten Platz hatten für die schnellen Leute, für Haaland, ja, auch für Sancho und wer da alles mitkam. Ja. Und auch Reus war ja auch echt in guter Form, was das schnelle Umschalten angeht und auch in hohem Tempo super Pässe, genaue Pässe zu spielen, auch zum Tor super gemacht. Ja. Das ist doch vielleicht mal eine Idee, die man auch mal im Kopf haben müsste. Jetzt appelliere ich mir irgendwie an, oder ja, Also, Trainer wird selber wissen, aber um mal als Trainer zu sagen, Leute, jetzt, das hat uns offensichtlich, liegt uns das, was uns nicht liegt, ist immer mit Hochpressen vorm Ball, 11 Leute.
Und sich hinten die Dinger zu fangen.
Ja, genau, 11 Gegner im Strafraum und dann kriegen wir so, weil wir hinten nicht richtig stehen. Also ich würde mir mal wünschen, dass diese Mannschaft jetzt, was ich ja schon seit ungefähr 3 Jahren bemängeln, nicht nur ein System spielen kann, ja, sondern in der Lage ist, vielleicht mal 2 zu spielen. Ne? Indem der Trainer einmal sagt, so, jetzt spielen wir 1, indem wir hochpressen und dann rufen wir rein 2. Und dann wissen alle, jetzt spielen wir mal das zweite System, ziehen uns ein Stück weit zurück, ja, und geben mal Räume. Also das haben wir vor 35 Jahren schon gespielt, das muss doch heute auch möglich sein.
Vielleicht war es ja schon die Taktik des kommenden Trainers Marco Rose, weil Edin Terzic soll ja unter Marco Rose zurück ins Glied, also dann wieder Assistenztrainer sein, Co-Trainer sein, und möglicherweise hat Marco Rose ihm schon gezwitschert, pass mal auf.
Naja, da zwitschert er gar nichts.
Nee,
das, nee,
also gibt das nicht?
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Okay.
Also allein schon gegenüber den Terzic, also was sollte der sagen, wenn jetzt Zorc sagt, du hör mal, der Rose ruft dich gleich an, ja, und sagt dir mal, wie er schon mal spielen soll.
Ja,
ne?
Ja.
Nein, also das halte ich für ausgeschlossen.
Okay.
Also ich bin natürlich auch jetzt kein Hellseher, aber das halte ich für ausgeschlossen. Das würde auch kein Trainer machen, weil wenn das rauskäme, wie ständest du denn da, wenn der Rose den Terzic anruft und sagt, immer, jetzt mach mal dies und das. Nein, der mischt sich in keinster Weise hier ein in das aktuelle Geschehen, das glaube ich nicht, der Marco Rose. Im Gegenteil, also ich glaube, dass dadurch, dass diese Geschichte jetzt geklärt ist und die Mannschaft ja offensichtlich durchaus ich sag mal, eine positive Beziehung zu Edin Terzic hat. Das hat man ja an den ganzen Äußerungen gemerkt, sei es von Mats Hummels oder auch von allen anderen Spielern, die ja, obwohl sie echt verloren haben und Mist zusammengespielt haben teilweise, immer voll des Lobes für den Trainer waren.
Ja, die wollten den ja auch. Die wollten ja den Favre loswerden, ja, und mit Terzic, genau, arbeiten.
Und jetzt ist diese Entscheidung gefallen. Ja, der Druck ist auch von Terzic weg. Ja, der weiß genau, auch er bleibt ja offensichtlich auch den BVB in der Co-Trainer-Funktion erhalten. Die Mannschaft weiß es so. Und jetzt ist natürlich, wenn die Mannschaft ein bisschen, Anstand hat.
Ja,
so ein bisschen Anstand hat. Ja, und den Trainer gelobt hat und alles versucht hat und sie der Meinung sind, sie sind auf dem richtigen Weg. Dann können sie natürlich jetzt relativ befreit zeigen, ja, dass das auch nicht nur alles Worthülsen waren, sondern dass sie auch wirklich hinter ihm stehen. Ja, und also falls dieses Spiel gegen Sevilla da der Ausbruch gewesen sein sollte, dann bin ich guter Dinge, was die nächste Woche betrifft.
So, und jetzt kommt aber, wir wollten das Thema ja anpacken, der Trainer, über den wir schon viel philosophiert haben, dass er denn wohl kommt, jetzt ist das Ding ja klar. Das ist eigentlich ein komplexes Ding. Man kann sich erstmal überlegen, was ist Marco Rose für ein Trainer? Anderer Charakter als Terzic natürlich, anderer Charakter auch, was Spielstil angeht, als Lucien Favre, ne, soll auch jemand sein, der jetzt nicht unbedingt der große Meister des zirkulierenden Balles ist, sondern auch gerne mal ein bisschen dynamischeren Fußball steht. Was spielt das, was Terzic ja auch schon versucht? Mich bewegt ja eher die Frage, ob das alles so super gelaufen ist. Ja, also es sind ja noch ein paar Monate zu spielen, zu absolvieren. Das gilt für Borussia Mönchengladbach, das gilt für den BVB. Der Mann hatte in seinem Dreijahresvertrag eine Ausstiegsklausel, die nach 2 Jahren greift. Und nach gut 1,5 Jahren ist dieses Projekt Borussia Mönchengladbach für den gefühlt schon wieder obsolet. Ich tue mich immer schwer mit solchen Sachen. Ich bin nach wie vor Fußballromantiker. Aber offenbar müssen wir uns damit abfinden, dass auch Trainer ihren nicht nur einen Matchplan haben, kommen wir gleich noch zu, sondern auch ihren Karriereplan haben und Wandervögel sind.
Ja, also da haben wir schon oft drüber gesprochen. Also das ist ja mittlerweile Normalität im Fußball. Jetzt kann man natürlich, was du eben auch gesagt hast, die Frage diskutieren, ist es schlau, ja, sowohl für Borussia Mönchengladbach als auch für Borussia Dortmund jetzt zu so einer Phase innerhalb der Saison, ja, wo es bei dem einen echt richtig schlecht läuft, ja, und bei dem anderen es dann vielleicht schlechter laufen könnte, sowas nach außen zu bringen, ja, ist natürlich diskutabel, da gibt es verschiedene Meinungen, aber wenn du siehst, dass natürlich die Medien, wenn sowas erstmal im Raum steht, die lassen ja nicht los, ja, ich glaube, sie haben schon versucht, irgendwie mal so vor 1-2 Wochen dann mal so ein bisschen da den Mantel des Schweigens drüber zu legen, aber pass auf, die sind so hartnäckig, die machen immer weiter und immer wieder wird es diskutiert und immer wieder kommen diese nervigen Fragen und die kommen ja nicht nur an die Offiziellen, an den Trainern, die kommen an die Spieler und ja, sondern musst du natürlich, irgendwann musst du dir die Frage stellen, ist es nicht sinnvoller, dass jetzt klar zu machen, ja, dann macht es einmal Rums, also sind wir bei diesem Ende mit Schrecken und Schrecken ohne Ende oder so weiter, dann macht es einmal Rums, ja, dann kann sich jeder damit abfinden, ja, und dann kann es natürlich auch durchaus positive Reaktionen geben. Ich kann mich erinnern, Otto Rehagel damals in Bremen, ja, als klar war, plötzlich irgendwie März, April, Otto verlässt uns, ja, wir haben ihn ja geliebt, das war ja wie unser Vater, ja, er geht zu Bayern, ja, das wussten wir standen ja relativ weit oben mit Werder, mit unserer Oldie-Truppe damals, ne? Und hätte man natürlich jetzt auch sagen können, sind die bekloppt, warum sagen die das den Jungs jetzt so, ne, sind auf dem Weg zur Meisterschaft und jetzt kommt so ein Niederschlag. Nee, aber das Gegenteil war der Fall. Ja. Wir wollten ja, unserem hochverehrten Trainer, unserem geliebten Trainer, wollten wir echt einen geilen Abschied bereiten, ne, und haben alles gegeben. Wir haben echt bis zum letzten Spieltag, wo wir dann in München leider verloren haben und der BVB wurde übrigens Meister, ja. Aber wir haben alles aus unseren alten, zerstundenen Körpern rausgeholt, um diesem Trainer einen guten Abgang zu geben. Ne. Und das könnte natürlich auch in Gladbach auch passieren, ne, obwohl es da ja angeblich ordentlich gerumst hat in der Kabine,
siehste, nach der Bekanntgabe. Siehste, ne? Weil, wie gesagt, Rehagel war ja ein paar Tage in Bremen damals und Marco Rose war jetzt gerade mal 1,5 Jahre da. Und der ein oder andere Spieler soll schon schwer enttäuscht gewesen sein, so nach dem Motto, der predigt uns hier Wein und schüttet uns dann Wasser in den Kelch. Ne?
Ja, also das habe ich auch gehört, also das muss es da tatsächlich ein paar richtigen Aufruhr gegeben haben von der einen oder anderen Stelle. Andererseits, mal ganz ehrlich, jeder Spieler, also ich kenne jetzt keinen, wo das, was wir jetzt hier für uns als Fußballromantik, was wir besprechen, ja, der heute noch so agiert. Fällt dir einer ein? Ich spontan jetzt mal nicht. Ja. Und egal, wer das da gesagt hat, bei Borussia Mönchengladbach, ja, wenn die irgendwo ein mega Angebot kriegen, dann gehen die auch zu Eberl und sagen, du hör mal, pass mal auf, ich verdiene das Doppelte oder was auch immer. Wobei ich jetzt nicht sage, dass ihr das Doppelte verdient, der Rose, aber ja, das ist nun mal heutzutage so, das ist ein mehr Geschäft denn je geworden. Mhm. Ja. Die Spieler küssen auch dauernd die Wappen ihrer Vereine und sind ein Vierteljahr später weg, weil das nächste Angebot kommt. Ja, also müssen sie alle mal die Klappe halten.
Ja.
Ich finde es auch scheiße. Ich hätte auch gerne die alte Zeit in Anführungsstrichen wieder, ja, dass man echt zum Verein steht und dass sich wohlfühlt und aufs Geld, ich sage Anführungsstriche mal, jetzt dann pfeift und ja, und auch nicht lieber unbedingt Meister werden will, sondern hier spielt, weil die Fans so geil sind und so. Ja. Gibt's nicht mehr. Also muss man sich mit abfinden, ja, und das ganze Geseier ist meines Erachtens auch bald vergessen. Und
dann ist er 1,5 Jahre in Dortmund, weil er sich auch hat in Dortmund eine Klausel reinschreiben lassen.
Nein, da kommt keine Klausel rein.
Meinst du nicht?
Nee.
Weißt du's?
Warum sind, nein, ich weiß, aber warum sollen die, also entschuldige bitte, ich meine, wenn du von über diese Vereine da irgendwie Salzburg, Gladbach, dann zu Borussia Dortmund kommst, ja, und hier, die haben ja was vor, er wird schon ein paar Euro mehr kriegen, vermute ich mal. Mhm. Ja, aber hier wird ja sicherlich ein Plan aufgestellt, nicht nur was nächste Saison passieren soll, sondern was vielleicht in den nächsten Jahren passieren soll.
Okay.
Ja, also ich glaube schon auch, dass der BVB ein Verein ist, wo so ein Trainer wie Marco Rose, den ich auch echt klasse finde von seiner Art. Ich glaube, er passt hier auch gut her. Ne? Er ist super authentisch, wie ich finde, ja, und hat einen Witz auch und ist auch mal angepisst und dann ist er auch mal wieder lustig, also echt auch ein emotionaler Typ.
Und so wie wir.
So ungefähr, richtig. Nur, dass er ein bisschen mehr Ahnung vom Fußball hat.
Ja, okay, ja. Das ist so. Ja auch nicht, das
also,
ist ja keine
lange Rede, kurz, also ich glaube, der passt hier gut her. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine längere Geschichte wird. Ich glaube nicht, dass der BVB sich da jetzt mit einer Ausstiegsklausel nach 2 Jahren irgendwie abspeisen lässt. Das halte ich für relativ ausgeschlossen in diesem
Fall. Okay, also ich zitiere dich. Rose Doppelpunkt beim BVB, bestimmt keine Ausstiegsklausel. Habe ich jetzt gerade mal die Schlagzeile geschrieben für unseren Podcast. Und der passt hier gut her. Gut, dann hoffen wir mal, dass das zündet bei Borussia Dortmund mit Marco Rose und dass er auf jeden Fall auch einen Matchplan hat. Ja?
Also ehrlich gesagt, mir wäre es lieber, er würde normal, ganz normalen Fußball spielen, so, ja? Der Spaß macht, so mit Kämpfen und wie du eben schon sagtest, nicht alles so jetzt so ganz auf Ballbesitz und irgendwelchen Codewörtern,
die man nicht versteht. Es hätte beim BVB ja auch Robert Klaus werden können.
Nein, der
nicht. Der als Nachfolger nicht. Von Terzic. Nein, der Nürnberger.
Nein, den hätte Michael Zorc ja nicht verstanden.
Den hätte Michael.
Michael Zorc und ich, wenn wir zusammengespielt und ich habe es auch nicht verstanden. Vielleicht kannst du es.
Wir spielen es nochmal. Ja. Es geht um Robert Klaus, den Trainer des ersten FC Nürnberg, dem unterstellt worden ist von einem Reporter, wie kann man sowas machen, dass er wohl keinen Matchplan gehabt habe, beziehungsweise der Reporter hat keinen erkannt.
Nochmal, er hätte den Matchplan nicht erkannt
beim Spiel der Nürnberger. Und Robert Klaus guckt erst sehr spärlich.
Das ist jetzt tragisch, dass wir jetzt kein Fernseher haben. Also wer es kann, guckt euch das Video nochmal auf YouTube an.
Sehr spärlich und antwortet, einer aus der ganz jungen Trainergilde auch, Laptop-Trainer, und antwortet dann Folgendes.
Fällt mir jetzt schwer, die Frage zu beantworten. Ich habe den Matchplan erkannt. Mit einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen. Nach Ballgewinn über den ballfernen Zehner wollten wir umschalten. Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner, sodass wir in den 3-4-3 respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt? Das heißt, erkennbar war es, aber wir haben es einfach schlecht umgesetzt.
Also ich bin in meinem Leben auch schon häufiger abgekippt im Übrigen. Du auch?
Ja, ich vor allem am Karneval. Aber wie?
Und ballferner Zehner?
Habe ich noch nie gesehen. Michael Rummenigge, der war früher aber auch oft bei uns der ballferne Zehner.
wenn der Michael das hört.
Ja, der weiß, der kennt mich doch. Also, pass auf, ich weiß nicht, wie oft ich mir das Ding jetzt in den letzten paar Tagen schlage. Ich finde das endgeil. Ich versuche immer noch was zu verstehen, habe es aber nicht verstanden. Und als ich das erste Mal gehört habe, Matthias, das erste Mal, dachte ich, was für ein geiler Typ. Ja. Der verarscht jetzt die Journalisten alle. Ja?
Ja. Und du glaubst, der meint das ernst?
Ja, am Ende hat man ja gemerkt, natürlich hat das ernst gemeint. Das war das Tragische. Da bin ich auch wieder abgekippt. Und zwar zu Ende. Ich dachte, meine Fresse, ey. Und da habe ich gedacht, ey, wenn die Spieler das jetzt sehen, ich meine, andererseits, die hören es ja offensichtlich jeden Tag. Ich weiß nicht, wie kann man das ertragen? Ja. Ich habe mit ein paar Spielern von heute gesprochen, auch, ne, nach diesem Ding, ne? Weil ich das ja total witzig habe gesagt, ja, hast du das gehört? Ne? Ja. Und die haben gesagt, ja, wieso? Das ist bei uns, die sprechen alle so. Und da habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob ich sag mal, mit meinem eingeschränkten Talent, der von Emotionen gelebt hat und so weiter und vom Face-to-Face und Body-to-Body, ob ich das damals geschafft hätte, ne? Weil ich jetzt wahrscheinlich nicht verstanden. Jetzt geht's in Nürnberg noch, weil die haben ja fast, die ganze Truppe ist ja mehr oder weniger deutschsprachig, deutsche Österreicher, ich glaube Dänen und so, aber erklär das mal Meunier auf Französisch
pas de problème.
Und Sancho auf Englisch, ich glaube, da wird's Engel, oder?
Muss nicht sein. In diesem Sinne freuen wir uns auf all das, was an Zitaten und an Sprüchen an diesem Wochenende rumkommt. Vor allen Dingen freuen wir uns auf das Revierderby, das letzte
Revierderby. Das letzte auf lange Zeit, meinst du?
Das letzte Revierderby zwischen dem BVB und Schalke. Ja gut, die Bochumer, den wünschen wir alles Gute für einen möglichen Aufstieg. Und die Schalker werden abgehen. Tippen darfst du nicht mehr, sagen auch unsere YouTube-Freunde, weil du tippst dir immer nur Mist zusammen.
Ja gut, das können sie auch ruhig sagen.
Tippen bin ich jetzt wirklich nicht so toll. Aber du weißt ja, du kennst ja diese Statistik, wo du irgendwie so einen Affen haben immer ziehen lassen oder tippen lassen. Oder der war besser als die.
Oder so eine Tippen Schnecke.
Ist ja alles möglich, was da alles schon getippt hat, ist ja auch wurscht. Nehme ich auch gerne hin, die Rüge. Ja. Und wer weiß, dass ich falsch tippe, muss ja immer nur anders tippen als ich. Dann ist er ja schon mal auf einem richtig guten Weg.
Richtig.
Aber trotzdem, wo du das sagst, wir haben ja wieder echt geile Zuschriften bekommen, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Also erstmal super viele positive, das hat mich echt in dieser traurigen Zeit echt gefreut. Hat sich tatsächlich auch ein bisschen über meine, ein bisschen ironisch ist das schon geworden, hat sich über meine Qualitäten geäußert, indem Rainer Albrecht hier schrieb: Hallo ihr beiden, wie immer geil euch zuzuhören, aber eine Frage an unseren ehemaligen Abräumer: Wie schaffen manche Profis von Borussia einen 3-Meter-Pass unbedingt nicht zum Mitspieler zu bringen? Selbst du, er meint mich, hast ja 3-Meter-Pässe hingekriegt, glaube ich.
Ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Ja.
Also,
wenn er dich hat spielen sehen, dann ist er auch nicht mehr der Jüngste.
Ja, stimmt. Aber bei mir war die Quote der angekommenen 3-Meter-Pässe, glaube ich, auch eher im unteren zweistelligen Bereich. Aber schön, dass du fragst. Ja, pass auf, das kommt immer mal vor im Spiel, ob da brauchen wir nicht reden. Die spielen halt ein anderes Tempo, das darf man nicht vergessen. Mhm. Ja, das ist, und wenn du, meistens sind ja diese Pässe, die dann im engen Raum mit vielen Gegenspielern gespielt werden, ja, das sind halt Hochrisikopässe. Pässe. Ja, und da macht der Gegenspieler mal eben nur einen Schritt nach vorne in die falsche Richtung und dann kommt er nicht an. Also die Jungs sind schon top ausgebildet heute. Also das muss man mal ganz neidlos anerkennen. Und bei dem Spieltempo und bei der Passgeschwindigkeit passieren halt mal so Dinger. Also da muss man auch mal ein Auge zudrücken, finde ich.
Pass auf, Michael.
Habe ich schon wieder gesagt?
Nee, ich habe es jetzt gesagt. Ach so, pass auf, Michael.
Ja, ich passe jetzt mal auf.
Stefan sagt nämlich, hör mal, du sollst weiterhin pass auf sagen, damit der Schärf, also ich, auch endlich mal aufpasst.
Ja, pass mal auf, Mathis.
Ja. Und lieben Gruß auch an alle anderen, die uns geschrieben haben. Wolfgang Weber, ja, ganz treuer Fan. Samsung A20, ja, Schleichwerbung hier für ein Handy, vor 6 Tagen. Ihr seid absolut fantastisch. Ja, danke, dass du es auch sagst. Unsere Frauen sträuben sich sowas zu sagen.
Ganz selber in letzter Seite.
Ja, ach, wenigstens mal einer, der es ausspricht. Wenn es nach mir geht, sollt ihr eine Samstagabendshow kriegen, 20.15 Uhr in der ARD.
Schlafe ich schon.
Wie?
Bin ich kaputt am Samstagabend.
Samstagabend bin ich
im Garten, ganz im Garten.
Gucke
ich damit das Bundesliga.
Jetzt an diesem Samstag, wobei Sonntag wird, glaube ich, ne?
Hammerwetter.
18 Grad. Ich gucke gerade hier raus. Es ist Donnerstag, 14.18 Uhr. Die Sonne scheint und lockt.
Ich habe mein Auto schon leer. Ich hole jetzt Steine gleich aus dem Steinbruch.
Du holst Steine? Gehst du wieder Steine klopfen?
Nein, aber ich liebe ja Steine. Ich baue einen eigenen Berg jetzt.
Wirklich, ist kein Witz. Felix Magath Gedächtnisberg. Ja, da werden die Borussen drüber gejagt, wenn sie gegen Schalke nicht gewinnen. Danke fürs Zuhören. Tippt unbedingt bei unserem Partner docom21.de. Da gibt es auch an diesem Wochenende auf jeden Fall einen spannenden Tagessieg und da könnt ihr was gewinnen. Der Michael Schulz tippt für den BVB bei Schalke 04 ein sattes 4:0 für Borussia Dortmund.
Ein 0:4.
Ja, nee, was tippst du denn?
Ja, ein Schalke BVB 0:4.
Ehrlich?
Ja, Schalke 04, also ich finde
das habe ich mir jetzt ausgedacht.
Bild so schön.
Ja, da musst du ja nicht.
Doch. Ja, ich habe das schon, ich tippe ja nicht, ich gebe ja verschiedene Tipps ab, das heißt an verschiedenen Stellen, nein, ich gebe ja an verschiedenen Stellen Tipps ab und die sind natürlich immer gleich.
Ach so.
Und da ich schon einen abgegeben habe, ich finde das so schön. Schalke
siehst mal, so
gegen
gut,
BVB 04.
So gut kennen wir uns mittlerweile, dass ich genau wusste, was du tippen wirst.
Wobei eigentlich hört sich ja Schalke gegen BVB 09 noch besser an.
Ja.
Aber das glaube ich nicht.
Oder 05, wie Karim Thomas damals sagte. Ja, genau, Schalke 05. Es ist egal.
Ich hoffe, dass die Jungs das Ding aufgreifen. Ja, Schalke sehe ich leider schwarz und die sollen jetzt nochmal
Blau. Tore schießen. Königsblau sehen wir da. Und wir hoffen auf das Beste, freuen uns auf ein gutes Wochenende, wünschen euch vor allen Dingen auch ein richtig, richtig schönes Fußballwochenende. Genießt, wenn ihr aus NRW kommt, aber ich glaube, in ganz Deutschland scheint die Sonne das vorgezogene Frühlingswetter.
Ja,
macht keinen Unfug, bleibt gesund, vorsichtig, optimistisch und wir hören uns die Tage wieder. Macht's besser, bis dahin.
Bis dahin, bleibt gesund.
Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von docom21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?